MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, bei dieser Ausgabe unseres MenaWatch Talks. Anlass für den heutigen, für die heutige Sendung ist eine, ja, man kann sagen, historische Entwicklung, die sich gerade in der Türkei bzw. in den Kurdengebieten vollzieht. Gestern hat PKK-Führer Öcalan die PKK dazu aufgerufen, die Waffen niederzulegen und den im Prinzip Krieg gegen die Türkei zu beenden. Das ist wirklich eine historische Sache, die da gerade passiert, und das wollen wir einordnen heute mit unserem heutigen Gast. Wir freuen uns, dass wieder Thomas von der Ostensacken zu uns gekommen ist. Einige von Ihnen dürften ihn schon kennen. Er ist seit Anfang der 90er Jahre schon mit seiner Organisation Wadi e.V. im kurdischen Nordirak vor allem tätig und hat also jahrzehntelange Erfahrung in Sachen kurdischer Politik und was da alles so geschieht. Also gibt es wirklich kaum jemanden, der besser geeignet wäre, uns da bei der Einordnung von diesen Ereignissen zu helfen. Also an dieser Stelle herzlichen Dank, Thomas, dass du wieder die Zeit gefunden hast. Ja, fangen wir ganz am Ende an sozusagen. Also es gab gestern diese Erklärung von Abdullah Öcalan, beziehungsweise es wurde eine Erklärung verlesen von ihm. Er selber durfte sich ja nicht zu Wort melden direkt. Was hat er denn da erklärt?
Ja, also im Prinzip hat er die PKK aufgefordert. Ne? Also wir dürfen ja nicht vergessen, er sitzt seit Jahrzehnten im Gefängnis, und die Frage, welchen praktischen Einfluss er eigentlich noch auf die PKK hat, ist nicht ganz beantwortet. Jedenfalls, er hat die sozusagen als immer noch Führer oder Generalsekretär der PKK die PKK aufgefordert, A, die Waffen niederzulegen und B, sich aufzulösen. Mit der Begründung, dass die Zeit des bewaffneten Kampfes und der Konflikte mit der Türkei eigentlich im Prinzip zu Ende sind und jetzt eine Zeit der Demokratie und Koexistenz etc. Kommen sollte, in denen man auf demokratischem, nicht bewaffneten Weg ich mag diesen Begriff nicht, aber sagen wir, die Kurdenfrage lösen sollte, in brüderlich-türkisch-kurdischem Geist.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum jetzt? Also ich meine, es gab die Gerüchte, dass so etwas bevorstehen könnte, gibt es ja schon seit Monaten. Es gab mehrere Besuche von kurdischen Politikern. Seit langer Zeit wurden die wieder möglich bei Öcalan auf dieser Gefängnisinsel da im Meer. Aber ich meine, wenn du sagst, die Zeit des bewaffneten Kampfes ist vorüber, ja, warum gerade jetzt und warum nicht schon vor 5 Jahren und warum nicht in 5 Jahren? Also was sind da die Hintergründe?
Na gut, okay. Also der Friedensprozess, den es zwischen der AKP-Regierung und der PKK vor 10 Jahren gab, lief ja im Prinzip genau darauf hinaus und ist dann unterbrochen worden, weil vermutlich beide Seiten irgendwann kein großes Interesse mehr in der damaligen Konstellation hatten, ihn fortzuführen. Objektiv ist es so, in der Türkei ist die PKK extrem geschwächt. Also eigentlich gibt es in der Form seit einiger Zeit keine namhaften bewaffneten Einheiten mehr, die in der Türkei kämpfen. Das ist brutalst niedergeschlagen worden von der türkischen Armee. Wenn wir von der PKK reden, ist es eine der Hauptrückzugsgebiete der PKK, befindet sich heute im Irak, in Irakisch-Kurdistan, im Kandil-Gebiet, wo auch die anderen mehr militärischen Führer wie Cemal Bayık im Prinzip sitzen. Dann hat die PKK noch Kontrolle über Grenzgebiete zwischen Irak, Kurdistan und der Türkei und eben diesen Einfluss auf die Politik in Syrien. Das heißt, von der Position her ist die PKK heute, zumindest was die Türkei anbelangt, wesentlich geschwächter, als sie das vor 10 Jahren gewesen ist. Gibt es ja wirklich inzwischen trotz aller Repression, die man auf keinen Fall schönreden sollte, so etwas wie eine demokratische Politik innerhalb der Türkei, die kurdischen Interessen vertritt. Du hattest das erwähnt, das war früher die HDP, die hat sich inzwischen in DEM-Partei umbenannt. Und diese DEM-Partei war jetzt ja auch maßgeblich sozusagen der Vermittler zwischen der türkischen Regierung und Öcalan. Das heißt, es gibt schon seit langem auch innerhalb der PKK zumindest Teile, die ein Interesse daran haben, die Waffen schweigen zu lassen und eben jetzt ähnlich wie in irakisch-Kurdistan oder auch in syrisch-Kurdistan eher auf einen politischen Prozess zu setzen als auf bewaffneten Widerstand. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, bei aller Problematik, eigentlich war es eines der Ziele von Erdogan in seiner Amtszeit, diesen Friedensprozess also voranzubringen und zu Ende zu bringen und diesen inzwischen ja 40 Jahre dauernden, sehr blutigen Konflikt mit Zehntausenden von Toten im Prinzip zu beenden und dann als der große sozusagen türkische Führer in die Geschichte einzugehen, der dazu für Frieden und für einen neuen Prozess gesorgt hat. Was neu gewesen ist im letzten Jahr, und das denke ich, war dann auch sehr ausschlaggebend, ist, dass die Initiative für die letztlich Wiederaufnahme dieses Friedensprozesses nicht von der Regierung, also nicht von der AKP ausgegangen ist, sondern von den ultranationalistischen MHP und Bahçeli, der vorher extremen Opposition zu diesem Prozess stand. Das heißt, da hat vermutlich Erdogan einfach auch mal die Wasser ausgetestet, ob jetzt sozusagen die Zeit reif ist für so einen Prozess, von dem wir auch noch nicht wissen, wo der jetzt genau hinführt, ohne dass die ultranationalistischen Grauen Wölfe, MHP, wer alles da in diesem Biotop noch sich bewegt, in Radikalopposition gehen.
Und das ist ja nicht so, dass die radikale Rechte in der Türkei da einig wäre, dass es jetzt der richtige Moment wäre. Also es gibt ja immer nach wie vor noch Parteien, die das nach wie vor völlig ablehnen, diesen Prozess, der jetzt stattfindet.
Ja, wobei da ist die MHP und Bahçeli schon zentral. Also wenn du die Unterstützung von dem hast, dann sozusagen spielen andere ultranationalistische Gruppierungen nicht mehr eine so große Rolle. Wenn Bahçeli in Opposition geht, dann weißt du hast diese ultranationalistisch-faschistische, irre türkische Bewegung, die ja schon auch so 10-15% der politischen Landschaft ausmacht gegen dich.
Es war von demokratischer Politik die Rede. Gleichzeitig ist es nach wie vor so, dass immer wieder im vor allem halt hauptsächlich kurdisch bewohnten Teil der Türkei kurdische Bürgermeister aus Städten schlicht und ergreifend abgesetzt, zum Teil ins Gefängnis geworfen werden. Also was das betrifft, weist jetzt am Boden sozusagen noch nicht sonderlich viel auf einander zugehen oder auf einen demokratischen Prozess hin, oder?
Ja, also ich meine, auf der anderen Seite war gestern offiziell die Erklärung, es sind Diyarbakir, auf Kurdisch Ahmed, der Hauptstadt sozusagen Türkisch-Kurdistans, verlesen worden. Öffentlicher Platz, riesige Veranstaltung, Partystimmung. Also das ist alles immer so ein bisschen hochambivalent in der Türkei. Ja. Weil ein paar Tage vorher wurden Bürgermeister verhaftet. Natürlich ist es jetzt so, das Argument, mit dem all diese Repression gegen die kurdischen Bürgermeister und Anhänger der DEM-Partei getätigt wurde, war immer diesen PKK. Also wenn die PKK sich jetzt wirklich auflöst und sozusagen die Waffen niederlegt, fällt dieses Argument weg. Da müsste sich dann die türkische Regierung irgendwas anderes überlegen, als immer jedem zu unterstellen, erst PKK festzunehmen. Also da wird jetzt eine Entwicklung angestoßen, von der wir de facto gar nicht wissen, wo die wirklich hinläuft, weil, wie gesagt, diese Erklärung kam gestern. Und wir müssen jetzt auch erstmal abwarten, was macht eigentlich die PKK? Also erstmal ist das ein Aufruf des seit Jahrzehnten inhaftierten Führers der PKK, der ja nicht mehr die alltägliche Politik bestimmt, sondern mehr zu so einem Art von spirituellem Oberhaupt geworden ist. Die erste große Frage ist, wie reagieren jetzt die bewaffneten Einheiten in Irakisch-Kurdistan, ganz spezifisch im Kandil-Gebiet? Die haben extrem viel zu verlieren. Also Leute wie Cemal Bayık, die einfach die alten, ich nenne die mal so Stalino-Kader der PKK sind, leben davon, dass sie Zehntausende von Kämpferinnen und Kämpfern unter Waffen haben, dass sie ein regionaler Akteur deshalb sind, dass sie enge Beziehungen zu Nachbarländern unterhalten und würden jetzt all diese Kämpfer da im Irak plötzlich die Waffen niederlegen und aus den Bergen hinunterkommen, wäre das natürlich eine wahnsinnige Veränderung auch für diese gesamten Strukturen, die sich da in den letzten Jahrzehnten gebildet haben. Mit der Frage, was passiert eigentlich mit den Leuten? Also wird es Amnestien geben? Können die in die Türkei zurück? Werden die eine Perspektive haben, im Irak zu bleiben? Also wir reden hier ja über Zehntausende von Menschen. Und dann, inwiefern können sich oder wollen überhaupt die ganz andere neue Führungsschicht dieser kurdischen Parteien in der Türkei jetzt da so alte Guerillakämpfer in ihre Reihen integrieren? Haben die irgendeine Zukunft? Also die Reaktion aus Kandil war ambivalent, bestenfalls.
Aber gab es überhaupt schon eine offizielle Reaktion?
Ja, also man hat gesagt, wenn Öcalan sozusagen freikommt und uns das sozusagen persönlich erzählt, dann tun wir das. Damit hat man sich sehr viele Hintertüren freigelassen, wobei wir natürlich auch dann ausgehen müssen, dass das ist ja ein Prozess, der geht jetzt seit 6 Monaten. Da hat es natürlich auch sehr viel Diplomatie im Hintergrund gegeben. Ne? Also weil eine der ganz wichtigen Akteure in diesem diplomatischen Hin und Her waren einfach die irakisch-kurdische Demokratische Partei oder ganz spezifisch Barzani, der ja anders als die PKK sehr gute Beziehungen zur türkischen Regierung unterhält und die sich da sehr, sehr stark hintergeklemmt haben, weil die einfach auch ein enormes Interesse haben, dass diese bewaffneten PKK-Einheiten aus dem Irak verschwinden, ne?
Ja, die ja auf den Vorwand geliefert haben dafür, dass die Türkei nach wie vor Soldaten im Irak unterhält und dann immer wieder auch Angriffe fliegt und dergleichen.
Also genau, das ist jetzt erstmal ein ganz, ganz spannender Punkt. Also für türkische Innen- und Außenpolitik ist sozusagen die PKK immer Vorwand und Auslöser für ihre sozusagen Repression, ihren Einmarsch in Nachbarländer, egal ob in Syrien oder in der Türkei, im Irak. Würde die PKK sich jetzt wirklich auflösen, fiele das weg. Das heißt, da käme eine komplett neue Konstellation zum Tragen. Und in dieser neuen Konstellation wären natürlich die irakischen Kurden die ganz großen Gewinner. Weil sie haben super Verhältnisse zu allen. Sie haben gute Verhältnisse nach Ankara, sie haben gute Verhältnisse nach Damaskus, nach Bagdad, nach Teheran, nach Washington, nach Brüssel. Das heißt, ihr Modell von kurdischer Selbstverwaltung, das es ja seit den frühen 90ern gibt und das weniger auf radikal antiimperialistische, sozialistische sozusagen Propaganda aufgebaut ist als der PKK, würde dann letztlich als das große Erfolgsmodell für die Zukunft Kurdistans aus der Region herauskommen. Und es ist nun einmal so, die Kurdisch-Demokratische Partei und die PKK sind die zwei großen kurdischen Parteien, die da im Prinzip in Konkurrenz zueinander immer standen, mit zwei ganz unterschiedlichen auch Vorstellungen und politischen Modellen.
Wir haben über den Irak gerade gesprochen. Ein anderer Schauplatz, den das natürlich betrifft, ist Syrien selbstverständlich, der Norden bzw. Nordosten Syriens. Da gab es jetzt schon einige Stellungnahmen. Auf der einen Seite die sogenannten Syrian Democratic Forces, also die kurdisch dominierte Armee, die nach wie vor einen großen Teil Syriens oder einen beträchtlichen Teil Syriens kontrolliert. Deren Befehlshaber hat sich der dahingehend geäußert, dass er gesagt hat, ist ja alles gut und schön, was Öcalan da sagt, aber das betrifft uns nicht.
Genau.
Ist das so?
Ja, nein. Also aus Sicht der Türkei sind die Syrian Democratic Forces, die ja von den YPG, also dem bewaffneten Arm der PYD, die Kurden sind mit ihren drei Buchstaben fast so gut wie die amerikanische Regierung, einfach eine Unterarm der PKK. Ja? Sie selber sagen von sich, nein, wir sind eine völlig unabhängige Organisation, wir teilen sozusagen mit der PKK nur die Ideen von Öcalan und von einem Kantonalismus und Sozialismus und so weiter und so fort. Ja, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Also natürlich sind diese SDF-Einheiten ein eigenständiger Akteur in Syrien, auch ein sehr wichtiger. Und gerade Leute wie Abdi auf den du dich ja beziehst, sind selber Syrer und haben auch immer versucht, eine gewisse Autonomie zu halten. Aber innerhalb dieser Syrian Democratic Forces spielen natürlich auch alte PKK-Kader aus dem Kandil eine große Rolle. Und die, das ist schon sehr, sehr eng verbandelt letztlich mit der PKK. Das heißt, die SDF hat recht zu sagen, also das ist kein Aufruf an uns, wir müssen nicht die Waffen, der bezieht sich nicht auf uns, der bezieht sich auf die PKK in den Kandil, aber natürlich bezieht er sich auch auf sie. Und die große Frage in Syrien ist jetzt letztlich, schafft man es diplomatisch zu verhindern, dass die Türkei unter dem Vorwand, dass die SDF eigentlich PKK ist, da wieder einmarschiert und die syrische Autonomieverwaltung die kurdische Autonomieverwaltung in Syrien zerschlägt. Das heißt, die Frage ist, gibt es da hinter den Kulissen irgendwie so eine Art von Deal, dass man sagt, ja gut, also wenn die PKK-Kämpfer, die wirklich namentlich bekannt sind, die es in Syrien gibt, wenn die gehen, wenn die Waffen niederlegen und sozusagen die Syrian Democratic Forces wirklich Syrian Democratic Forces werden, ohne Türken, Iraner, Irakis in ihren Rängen, dann akzeptieren wir das sozusagen als Kompromiss oder als Deal. Also das wäre so das beste, denke ich, das beste Resultat, das dabei rauskommen könnte, dass sozusagen dann in Syrien so etwas, wir hatten da ja schon mal vor 3 oder 4 Wochen drüber gesprochen, in irgendeiner Weise so eine Autonomie entsteht, die nicht der im Irak gleicht, aber in den regionalen Bedingungen entsprechend ähnelt. Ne? Also das soweit zu Syrien, aber natürlich ist auch der Sturz von Assad hat das jetzt auch beschleunigt, diesen Prozess. Und ich denke, so wie ich ihn einschätze, sorgt sich da Abdullah Öcalan wirklich auch um die Zukunft der Kurden in Syrien und weiß, dass er da liefern muss.
Es war von Maslum Abdi die Rede, diesem SDF-Kommandeur. Du hast doch die PYD schon erwähnt, Salih Muslim, der Chef der PYD, genau. Hat sich auch geäußert. Der hat eine ja, etwas kryptische Meldung von sich gegeben, wie ich finde. Er hat gesagt, also es gäbe ja gar keine Notwendigkeit für bewaffneten Kampf, wenn politische Arbeit erlaubt wäre. Und wenn die Ursachen dafür beseitigt würden, dass wir die Waffen aufgenommen haben, ja, dann gibt es auch keinen Grund, die Waffen weiter zu behalten. Worauf bezieht sich denn das eigentlich? Also das kann sich ja eigentlich nur auf die Türkei beziehen und nicht auf Syrien, oder?
Na gut, jetzt muss man natürlich sagen, für die PKK ist natürlich sie haben schon so einen pan-kurdischen Anspruch. Also sie reden über ganz Kurdistan, ne? Also das unterscheidet sie auch von anderen kurdischen Parteien und Akteuren in der Region. Und ich denke, das sind so Äußerungen, die sind etwas luftig. Aber es ist schon auch interessant, wie zum Beispiel jetzt nochmal kurz um in den Irak zu springen. Also wenn der Vertreter der irakischen Regierung heute sagt, er begrüßt die Erklärung von Öcalan, die PKK war ein ganz wichtiger Faktor im Befreiungskampf der Kurden in den 80er und 90er Jahren, weil Kurden einfach massiv unterdrückt wurden. Aber die Zeiten haben sich jetzt geändert und jetzt ist die Zeit für Demokratie und Diplomatie. Also so eine Stellungnahme aus Bagdad hätte man sich vor 20 Jahren auch nicht vorstellen können. Also was auch zeigt, wie sich die Rolle der Kurden in der ganzen Region einfach geändert hat. Von irgendwelchen Parias in den Bergen hin zu relevanten Akteuren, wo explizit, sagen wir mal, arabische Regierungen jetzt sogar ihre Solidarität in so einer Art und Weise erklären, was erstaunlich ist. Ne? Insofern denke ich, das ist der Spirit, der da geäußert wird. Also die Zeit des bewaffneten Kampfes ist vorbei. Und jetzt müssen alle Seiten zusammen politisch arbeiten. Und das richtet sich natürlich auch an die Türkei, weil also wir reden die ganze Zeit jetzt über die Kurden. Bisher hat die Türkei kein einziges Zugeständnis getätigt, was jetzt eigentlich von ihrer Seite kommt. Also es gab einen massiven Druck zu sagen, Öcalan soll, wie gesagt, diese Erklärung abgeben. Und dann lassen wir auch gnädigerweise mal wieder Vertreter einer kurdischen Partei in İmralı ihn da im Knast besuchen. So, das hat Öcalan jetzt alles gemacht. Aber das ist ja bis jetzt eine One-Way-Street. Also, bis jetzt kommt von der türkischen Seite, ja, wir haben den Kampf gegen die PKK gewonnen. Das ist ein klares Zeichen davon. Das hat ebenso ein Vertreter der AKP erzählt. Na, so. Jetzt ist die große Frage, gibt es Abmachung? Also gibt es Zugeständnisse hinter den Kulissen, was jetzt von der türkischen Seite kommt? Kommt gar nichts von der türkischen Seite? Ist das alles sozusagen erstmal eine Luftnummer? Weil das hat jetzt sehr große Implikationen. Wir haben über Syrien gesprochen. Also die ganze Zeit droht ein türkischer Einmarsch in Syrisch-Kurdistan, wie ein Damoklesschwert über der Entwicklung. Tausende von Zehntausende von Menschen sitzen in türkischen Gefängnissen wegen PKK-Mitgliedschaft. Gibt es eine Amnestie? Kommen die raus? Kommen die Parteiführer, die im Knast sitzen, raus? Was passiert mit, wie gesagt, mit den Leuten, die die Waffen niederlegen? Gibt es eine Amnestie für sie? Können sie in die Türkei zurück? Gibt es Abmachung für eine Zukunft irgendwo anders? Was heißt das für die Zukunft der Türkei? Also, es muss aus dem sehr zentralistischen türkischen System ja eine Art von, das ist immer die Minimalforderung aller kurdischen Parteien gewesen, eine Art von Föderalismus geben oder zumindest kultureller und politischer Selbstverwaltung in Türkisch-Kurdistan. Was passiert da? Also das sind ja erstmal jetzt die ganz großen Fragen, weil von kurdischer Seite kam da jetzt sehr viel. Von irakischer Seite kam da etwas, aber bisher kommt sehr wenig von türkischer Seite.
Ja, ist die große Frage, was ist eigentlich für die Kurden drin in diesem Deal, der da
Genau.
gemacht wird oder nicht? Kommen wir nochmal kurz auf die Türkei zurück. Da ist immer die Rede davon, dass eine der Motivationen von Erdogan darin liegen könnte, dass er eben nach wie vor mit Regieren weit über die verfassungsrechtlichen Grenzen hinaus nicht zufrieden ist und sich eine weitere Verlängerung als Präsident ermöglichen wolle und dafür eben eine Verfassungsmehrheit bräuchte, die er momentan nicht hat und dafür eben möglicherweise einen Deal mit Kurden schließen will. Ist das wirklich ein Antriebsgrund für solche Schritte?
Ja, ich denke, das ist ein wenn dann ein kleiner. Nein, also ich glaube, an dem Punkt glaube ich wirklich schon, also Erdogan und die AKP sind damals vor 20 Jahren wirklich auch angetreten mit der Idee, die in Anführungsstrichen Kurdenfrage anders zu behandeln, als das diese nationalistischen Vorgängerregierungen gemacht haben. Ist aus Sicht der AKP auch leichter, weil man nicht unbedingt das auf dieser nationalistischen Türken versus Kurden-Ebene abhandeln muss, sondern auf so einer wir alle sind Muslime Schiene, die auch relativ erfolgreich ist. Wir dürfen nicht vergessen, die zweitstärkste Partei in den kurdischen Gebieten in der Türkei ist immer die AKP gewesen. Also die AKP hat viele Unterstützer da. Das heißt, es fällt ihr von dieser islamischen Angle wesentlich leichter damit umzugehen, als das jetzt für irgendwelche glühenden türkischen Nationalisten, für die Kurden irgendwelche drittklassigen Bergtürken sind, zu machen. Ich denke, das ist wirklich ein Ziel von Erdogan. Das ist, würde, man muss es ja einfach einmal umgedreht sehen. Würde jetzt ein türkisch-kurdischer sozusagen Friedensprozess, der über Grenzen hinweg ginge, funktionieren, würde die Türkei da wahnsinnig von profitieren. Also die Türkei ist heute in irakisch-Kurdistan größter Handelspartner. Fast alle Investitionen etc. kommen aus der Türkei. Die ganzen Krankenhäuser, die neu gebaut werden, sind türkisch. Also es ist ökonomisch sehr interessant für sie und natürlich wäre es auch geopolitisch für sie extrem interessant, wenn Kurden nicht mehr ihre Feinde, sondern sozusagen ihre Verbündeten wären. Also, da ließe sich aus türkischer Sicht extrem viel Profit rausholen und auch extrem viel Geld sparen, weil einfach wir auch dieser Dauerkrieg da in der Osttürkei, in Syrien und im Irak für ein wirtschaftlich sehr angeschlagenes Land wie die Türkei auf Dauer auch sehr, sehr teuer ist.
Gut, aber ich meine, die Frage in solchen Dingen ist natürlich immer, inwiefern da dann wirklich rationale Kriterien ausschlaggebend sind. Also in rationaler Hinsicht hat vieles an dem Krieg der Türkei gegen die PKK jahrzehntelang keinen Sinn gemacht. Also da gibt es ja wohl auch andere Faktoren, die da eine Rolle spielen.
Sicher spielen die eine Rolle, aber ich meine, die PKK spielt da schon auch eine Rolle. Also ich meine, wir müssen immer als Gegenbeispiel die wirklich extrem enge, gute Kooperation zwischen kurdisch-demokratischer Partei und Türkei sehen. Also es ist kein, wo jeder türkische Regierungsvertreter einmal sagt, das ist kein türkisch-kurdischer Konflikt, wir haben ein Problem mit der PKK als Terrororganisation. Das stimmt so natürlich auch nicht. Aber es stimmt genauso wenig, wie stimmt, dass Türken und Kurden ein Problem miteinander haben. Die Wahrheit ist da irgendwo in der Mitte. Das heißt, auch für die Türkei ist klar, der Sturz von Assad, der Sturz von Saddam Hussein vor 20 Jahren, die ganzen Veränderungen im Nahen Osten, bieten ihnen entweder eine große Möglichkeit, da einer der ganz zentralen Akteure zu werden, politisch, mit den entsprechenden auch ökonomischen Gewinnen. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass die USA und Europa eine immer kleine Rolle da in der Region spielen. Oder aber sie führen diese Politik, diese destruktive Politik der letzten 20 Jahre fort, von denen sie da letztlich keine großen Gewinne sich versprechen können. Denn selbst wenn sie jetzt zum Beispiel in Syrien einmarschieren und dann Nordsyrien besetzen, gibt das Ärger mit Damaskus. Es kostet einen Haufen Geld, Besatzungsmacht zu sein. Es bringt einem letztlich nicht so, und es treibt eine neue Generation von jungen Kurden in die Arme der PKK.
Versuchen wir zum Abschluss vielleicht einen Blick sozusagen in die Glaskugel. Also was passiert jetzt weiter? Wohin? Wohin oder auf wen muss man jetzt schauen? Wer hat da jetzt die Zügel in der Hand?
Also, ich denke, die zwei wichtigen Orte sind Kandil und Ankara. Also, die große Frage ist, wie reagiert die PKK in Kandil? Die natürlich jetzt aber unter einem enormen Druck steht, weil sie hatte immer gehofft, dass das nicht, also vor 10 Jahren hatte sie gehofft, dass diese Erklärung nicht kommt. Na? So. Wie reagiert sie, was tut sie? Und zwar, was tut sie, nicht was real, was sind die, so. Und das Zweite ist, was tut Ankara? Also, welche konkreten nächsten Schritte kommen jetzt, dass man wirklich von einem beidseitigen Friedensprozess sprechen kann und nicht von einer einseitigen Erklärung, man habe den Wunsch zu einem solchen Friedensprozess, weil das ist erstmal das, was jetzt von Öcalan gekommen ist. Und das bedeutet natürlich auch die Frage, was ist die Zukunft von Öcalan? Also von Seiten aller PKK-Unter- und Organisationen und Schwesterparteien und so weiter, ist eins klar, also einen wirklichen Prozess gibt es nur, wenn Öcalan kurz- oder mittelfristig freikommt, um dann irgendwie so die Rolle eines kurdischen Mandelas zu spielen.
Inwiefern spielt, wie viel konkrete Auswirkungen hat denn der wirklich noch? Also wir wissen ja von, du hast das vorher schon erwähnt, das ist ein jahrzehntelanger Bürgerkrieg und Leute wie die Führung der PKK, die leben ja nicht nur in, sondern auch von diesem Krieg. Lassen die sich da von Öcalan überhaupt reinreden noch in ihre Angelegenheiten?
Das ist die große Frage. Wir werden das sehen. Das werden wir in der nächsten Woche sehen. Ja, aber sie stehen unter Druck. Interessanterweise ist es so, vielleicht noch als Anmerkung, weil kurdische Politik ist auch nicht gerade so ganz einfach. In Irakisch-Kurdistan ist ja sozusagen die Patriotische Union Kurdistan die zweite große Kraft innerhalb von Irakisch-Kurdistan, ist nicht pro-türkisch. Also Kandil befindet sich eigentlich auch in ihrem Territorium, weil der Norden ist von der kurdisch-demokratischen Partei kontrolliert, der Süden von der PUK immer noch. Interessant ist, dass die PUK jetzt sehr, sehr, sehr, sehr deutlich gemacht hat, dass sie diesen Friedensprozess oder diese Erklärung befürwortet und hofft, dass die PKK ihre Waffen niederlegt. So. Und ohne die Unterstützung der Patriotischen Union Kurdistan hat die PKK, also nicht Unterstützung, direkte Unterstützung, aber ohne Duldung, sagen wir das mal so, hat die PKK echte Nachschubsprobleme in Kandil, weil sie lebt darüber, dass sie da sozusagen Lebensmittel, Personal etc. einfach aus diesem Gebiet in ihr Kandilgebirge zieht. Und interessanterweise gibt es im Moment eine Konstellation, dass die irakische Regierung, beide großen irakisch-kurdischen Parteien, letztlich auch die neue Regierung in Damaskus, die DEM-Partei und damit auch ein bedeutender Faktor innerhalb der türkischen Politik, alle gemeinsam eigentlich ein großes Interesse haben, dass diese PKK verschwindet. Weil die PKK einfach aus Sicht von allen irgendwie doch ein bisschen antiquiert ist. Ein bisschen dieser alte Nahe Osten ist, der nicht mehr sozusagen in die Entwicklung passt, die da jetzt gerade stattfinden und von dem sich niemand mehr wirklich was groß verspricht. Und das ist der Punkt. Früher haben sich von der Existenz der PKK als bewaffnete Organisation im Irak immer unterschiedliche Akteure irgendwas versprochen, weil man konnte die gegeneinander ausspielen. So eine Einigkeit, dass die PKK jetzt bitte mal als bewaffnete Kraft da verschwindet, hat es in den letzten 10 Jahren so noch nicht gegeben.
Ja, herzlichen Dank, Thomas. Wir werden gespannt beobachten und sicher in Bälde auch mal wieder darüber uns unterhalten und Bilanz ziehen, was sich da jetzt nun getan hat oder auch nicht getan hat. Vielen Dank, dass du wieder
gerne,
zu Wort
sehr
warst.
Gerne.
An Sie zu Hause, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat oder unsere anderen Videos Ihnen gefallen, dann liken Sie bitte unsere Seite, unterstützen Sie unsere Seite und in diesem Sinne noch schönen guten Tag.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.